klar. Auf ins neue Börsenjahr. Ein Podcast der DK Bank.
2025 war gekennzeichnet durch Unruhe und Langeweile zugleich. Gerade zu Beginn des Jahres, nach der Übernahme des Amts des US-Präsidenten durch Donald Trump, sorgte dieser mit den angedrohten Zöllen für mächtig Unruhe. Eine Unruhe, die sich vor allem im April in heftigsten Marktturbulenzen entlud. Dennoch stehen die Märkte auch Richtung Jahresende mehr als gut da. Und das, obwohl es im Verlauf des Jahres immer wieder Zweifel daran gab, dass der KI-Trend so ungebrochen weiterlaufen kann. Auf der Zinsseite gab es sinkende Zinsen im Euroraum und eine weiterhin hohe Zinsrate in den USA. Sehr zum Missfallen des US-Präsidenten. Dennoch gilt weiterhin, die Zinsen sind zurück und sorgen dafür, dass die etablierten Marktmechanismen wieder einigermaßen funktionieren. Gerade gemischte Anlagekonzepte konnten von diesen Entwicklungen profitieren. Was das für das vergangene Jahr bedeutet hat und die künftigen Aussichten bedeutet, darüber spreche ich heute mit Andreas Held aus der DK Investment. Hallo und herzlich willkommen, Andreas.
Hallo.
Ja, die letzten 3 Jahre waren ja für Multi-Asset-Konzepte, wie Mischfonds ja auch gerne genannt werden, sehr erfolgreich. Warum gab es denn dieses starke Comeback nach dem Jahr 2022?
Ja, das waren im Wesentlichen 4 Treiber, die ich hier nennen kann. Das war zum einen, dass wir eine Stabilisierung bei den Zinsen gesehen haben. Wir haben aber auch extrem starken fiskalischen Stimulus gesehen. Alle kennen die schwarze Null, die in Deutschland über Bord geworfen wurde. Und wir haben natürlich diesen extremen Wachstumstreiber, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, den es vorher nicht gab, der jetzt neu ist. Und der letzte Punkt muss man natürlich auch sagen, wenn man über 3 Jahre positive Returns in nahezu allen Asset-Klassen hat, dann ist natürlich auch die Mischung in einem Multi-Asset-Fonds dann auch positiv.
Mittlerweile haben sich ja die Zinszyklen wieder ein bisschen normalisiert. Würdest du sagen, dass die von euch in den gemischten Konzepten so sehr benötigte Diversifikation, also das Zusammenspiel zwischen Aktien und Renten, jetzt auch wieder so normal funktioniert, wie es früher war, sozusagen die reine Lehre ist? Oder gibt es immer noch ein bisschen Hakeleien da?
Um ganz ehrlich zu sein, muss man sagen, es ist noch nicht wieder zu 100% da, wo wir früher waren. Aber für den Anleger ist es natürlich so, dass die besten Ergebnisse von Multi-Asset-Fonds in einem Goldilocks-Szenario entstehen. Das heißt, wenn alle Anlageklassen positive Performance machen, das ist gut für den Anleger, aber das zeugt davon, dass wir nicht eine hohe Diversifikation haben. Aber man kann wirklich festhalten, dass auf den höheren Zinsniveaus wir jetzt auch wieder die Chance haben, dass dann Renten auch das Potenzial haben zu helfen, wenn Aktien fallen. Aber ich glaube, Multi-Asset ist mittlerweile viel mehr als einfach nur Aktien und Renten zu mischen. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf. Lass uns aber auch nochmal ein bisschen auf das Thema Zinsen trotzdem schauen. Die Zinsen haben sich stabilisiert, das hast du jetzt eben auch nochmal bestätigt. Welche Rolle spielen denn Anleihen eigentlich in so einem Fonds neben der reinen Diversifikation? Also wie wichtig ist das Management des Anleiheteils?
Ja, da ist es natürlich so, dass wir auch gerade bei Unternehmensanleihen eine extrem starken technischen Käufer auch drin haben durch Laufzeitenfonds, die das Anleihesegment nachfragen. Wir haben nach wie vor so das Narrativ im Kapitalmarkt, dass die Staaten sich verschulden zugunsten der Unternehmen. Das heißt, den Unternehmen geht es immer besser. Das heißt, Risikoprämien sind gut unterstützt. Das heißt, dass einfach das Thema Unternehmensanleihen auch im Multi-Asset-Mandat nach wie vor eine große Rolle spielt. Mit einem kleinen Zusatz. Aus unserer Sicht, wir sagen oft, es ist fast price to perfection. Das heißt, viel schief gehen darf auch nicht mehr. Aber im Moment sieht noch alles ganz gut aus.
Ja, das Spannende bei so gemischten Konzepten, wie du sie betreust, ist ja, dass man die Quoten zwischen Aktien und Renten teilweise sehr flexibel steuern kann. Also teilweise kann man ja Aktien theoretisch auch ganz wegnehmen oder auf 100% hochfahren. Also gibt es ja die unterschiedlichsten Konzepte. Aber es ist ja eigentlich auch nicht so ein ganz einfaches Unterfangen, weil du musst ja auch entscheiden, welchen Sachverhalt berücksichtige ich jetzt wie. Und du hast eben auch sehr viele Anlageklassen und sehr viele Instrumente, die du berücksichtigen musst. Wie war es denn 2025 für euch? Das war ja schon ein Jahr, wo wir, ja, ich würde sagen, gerade im Frühjahr doch einige Turbulenzen gesehen haben.
Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Das Jahr 2025, das hat mir wahrscheinlich einige neue graue Haare beschert. Ja, fairerweise ist es natürlich ein fairer Wunschgedanke, dass die Quoten sehr flexibel gesteuert werden. Aber ich muss sagen, in der Praxis gibt es auch viele andere Stellschrauben. Zum Beispiel einfach Diversifikation ist nicht nur Aktienrenten oder die Quotensteuern. Wir haben gesehen, dass im Januar, Februar europäische Aktien 15% gestiegen sind und viel stärker als amerikanische. Dann haben wir in Japan einen starken Aktienmarkt gesehen. Das heißt, eigentlich kann man das Jahr 2025 zusammenfassen als eine geografische Diversifikation, die sehr erfolgreich war. Man kann aber auch, ich sag mal, Themen diversifizieren. Einfach, was hängt zusammen mit künstlicher Intelligenz? Jemand hat vor ein paar Wochen geschrieben, man bräuchte 50 neue Atomkraftwerke, um die Datencenter mit Strom zu versorgen. Es gibt viele Themen, die auch ein Portfolio einfach diversifizieren können. Und dann muss man nicht immer entsprechend die Aktienquote deutlich runtersteuern oder hochsteuern. Wir haben einfach die Möglichkeit, in einem Multi-Asset-Mandat viele Sachen zusammenzumischen, um möglichst ein balanciertes Ergebnis für die Kunden zu erzielen.
Genau, und eine Sache, die ihr auch reinmischen könnt, das sind Rohstoffe, zumindest einige davon. Und da ist natürlich der Shining Star 2025 natürlich Gold, denn Gold ist unglaublich im Wert gestiegen. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, Mitte Dezember, sind es roundabout 60% plus allein in 2025. Und das ist natürlich für so einen Rohstoff eine wahnsinnige Entwicklung. Inwiefern konntet ihr denn zum Beispiel jetzt von diesem hohen Goldpreis profitieren oder wie geht ihr generell mit dem Thema Rohstoffe in den Mischfonds um?
Ja, Wahnsinn. Wie du sagst, Gold ist in aller Munde. Wir haben gesehen, starke Zentralbankkäufer aus China. In Amerika haben die Privatkunden vor ihrem Supermarkt Costco gestanden und Goldbarren eingekauft. Auch in Deutschland haben wir Schlangen von Privatleuten vor den Edelmetallhändlern gesehen. Auch ETCs, starke Zuflüsse. Also es war wirklich eine der Assetklassen im Jahr 2025. Aber man muss sagen, bei uns in den Multi-Asset-Konzepten gehen wir mit den Experten noch einmal tiefer rein. Wir haben in den Mandaten auch zum Beispiel an einem Gold, nicht nur an einem Gold partizipiert, sondern auch an der Silberentwicklung, die mehr auch an der wirtschaftlichen Entwicklung hängt. Silber hat 120% in diesem Jahr gemacht, Kupfer 35%. Also das sind alles Themen, die wir in den Multi-Asset-Fonds spielen können. Und ich würde an der Stelle gerne nochmal zwei Aspekte differenzieren. Das eine ist natürlich, dass sich unsere Anlegerinnen und Anleger an dem steigenden Goldpreis erfreut haben. Aber um ganz ehrlich zu sein, aus Multi-Asset-Sicht habe ich gerne Gold im Portfolio, dass es mir hilft und den Zweck erfüllt, in einem fallenden Aktienmarkt das Portfolio zu sichern. In diesem Jahr war es aber so, dass die Aktien gestiegen sind und Gold gestiegen ist. Das ist natürlich dann ein positiver Outcome. Aber am Ende müssen wir uns als Fondsmanager auf der Multi-Asset-Seite dann überlegen, was es für Alternativen gibt, um das Portfolio auch im Krisenfall aufzustellen, wenn Gold so ein bisschen seinen ursprünglichen Zweck hier verloren hat.
Ja. Naja, solange das Gold ja nur steigt, ist es ja kein Problem, es darf ja nur nicht fallen, dann hast du ja trotzdem deine Absicherung.
Das stimmt, das ist richtig.
Ja. Ja. Aber ein ganz anderes Thema, apropos Fallen, ist ja das Thema Währungen. Damit habt ihr ja auch zu tun, denn ihr habt ja nicht nur deutsche Werte im Portfolio oder Euro-Werte, sondern auch mal was in US-Dollar. Und der US-Dollar hat ja nun mal leider abgewertet, kann man sagen, oder wurde abgewertet, kann man fast sagen. Wie geht ihr denn mit dem Thema Währung um? Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, wieso diese Währungskurse teilweise eben auch den Anleger Performance kosten können am Ende des Tages.
Ja, genau. Das ist halt aus meiner Sicht das nächste Puzzlestück in diesem kuriosen Kapitalmarktjahr 2025 mit deutlichen Abschlägen rund um den Liberation Day im April und jetzt neuen Höchstständen an den Aktienmärkten. Warum ist aber ein gewisser Teil der Aktienperformance nicht bei dem Anleger angekommen, zumindest bei dem europäischen Anleger? Weil richtig, wie du sagst, der amerikanische Dollar hat rund 12, 13 13% abgewertet in diesem Jahr. Das heißt, wenn sich die Aktienkurse nicht bewegen, hat der Anleger, der amerikanische Aktien hat oder in amerikanische Aktien in seinem Fonds, entsprechend zweistellige Verluste nur durch die Währungsentwicklung eingefahren. Grundsätzlich ist es so, dass das Währungspaar, jetzt ganz einfach ausgedrückt, Euro-Dollar, immer bestimmt wird durch Zinsdifferenz oder Wachstumsdifferenz. In diesem Jahr kam aber hinzu, dass die, ich sag mal, globale Reservewährung der Dollar Risse bekommen hat durch die ausschweifenden Handelsaktivitäten von Donald Trump und auch sein versuchter Einfluss auf die amerikanische Notenbank, dass hier das Vertrauen in den Dollar Risse bekommen hat, sodass wir hier diese Abwertung gesehen haben. Aber wie du ansprichst, muss man auch ein bisschen differenzieren. Wenn man sich Aktienfonds anschaut, ein globaler Aktienfonds fängt an bei, ich sag mal, 70% amerikanischen Aktien. Durch die Dominanz der amerikanischen Wirtschaft über die letzten Jahre. Das heißt, per Definition startet man hier schon mit 70% Dollar. Auf der gemischten Seite hat man natürlich automatisch, ist die Ausgangssituation eher schon ein bisschen weniger Dollar. Und wir haben halt die Möglichkeit, hier auch durch aktives Management entsprechend die Währung auch aktiver zu managen. Ja. Ich meine, auf der anderen Seite vielleicht ein Punkt, der mir noch wichtig ist, ist so ein bisschen die statistische Evidenz, weil wir als Fondsmanager gucken auch, wie das über viele Jahre in der Historie sich entwickelt hat. Und ich sag mal, in den letzten 30 Jahren war es dreimal der Fall, dass die Aktien deutlich gefallen sind und der Dollar dann nicht geholfen hat fürs Portfolio. Und sich dann zu überwinden und zu sagen, jetzt ist es anders als die letzten 97 Mal, das ist halt eine große gedankliche Hürde gewesen, hier den Dollar dann auch nochmal abzusichern. Mhm.
Ja, dann lass uns doch auch nochmal ein bisschen nach vorne schauen, auf 2026, weil das ist ja das, was die Leute auch interessiert. Wie geht's denn weiter? Was sind denn da für die kommenden 12 Monate so Herausforderungen, wo du sagst, ja, da werden wir verstärkt drauf achten müssen? Ist es der vielleicht etwas zu hohe Goldpreis, der dir Sorgen macht? Sind es die weiteren Abwertungen aus den USA, die drohen? Was hast du so im Blick für die nächsten 12 Monate, wo du sagst, die Events, die sind für uns im Mischfondsmanagement ganz entscheidend?
Ja, also spontan würden mir 4 Herausforderungen einfallen, die ich hier gerne nennen würde. Das erste ist, glaube ich, ganz wichtig für den Aktienmarkt, dass sich die Investitionen in künstliche Intelligenz und Datencenter auch irgendwann monetarisieren lassen. Das heißt, im Moment ist es noch nicht ganz absehbar, wann die Unternehmen auch ihre Gewinne damit erzielen werden.
Wobei man sagen muss, es ist ja zumindest im Vergleich zu dem Internet-Crash im Jahr 2000 so, dass überhaupt schon mal Geld damit verdient wird. Also die Nvidia zum Beispiel und Co., die verdienen ja schon mit dem Geschäftsmodell heute Geld. Auch OpenAI hat zumindest ein Geschäftsmodell, was schon eine gewisse Form von Umsatz generiert, sage ich jetzt mal. Und man steht nicht nur mit einem Fantasieversprechen in den nächsten 15 Jahren da.
Das ist allerdings der große Unterschied, das muss man festhalten, ja. Das ist richtig. Der zweite Punkt wäre, dass wir das Risiko haben, dass wir nochmal weiter steigende Zinsen sehen nach der Stabilisierung, weil es einfach so ist, dass sich die Schuldensituation der Länder aufgrund von Fiskalstimulus nochmal deutlich verschlechtern kann. Auch in Japan haben wir auch noch die Zinswende, die uns noch länger begleiten wird. Ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, den ich kritisch sehe, ist das Risiko, dass wir weiterhin eine Flut an Exporten aus China sehen, nach Europa hinein und nicht nur, ich sag mal, günstigere Produkte, sondern das trifft dann auch mittlerweile unsere Kernindustrien aus dem Automobilbereich, Maschinenbau etc. Das könnte hier nochmal eine anhaltende Belastung fürs Wirtschaftswachstum darstellen. Und als letzten Punkt, der eine Herausforderung ist, ist mittlerweile, glaube ich, der Arbeitsmarkt in den USA, weil hier wir natürlich doch eine deutliche Abschwächung sehen und das immer bei so einer Konsumgesellschaft wie in Amerika, da hängt natürlich dann deutlich was dran. Aber neben den ganzen Herausforderungen sehe ich auch wirklich 4 große Chancen für den Kapitalmarkt und für unsere Produkte. Das ist aus meiner Sicht, dass Donald Trump sich auf die Midterm-Elections fokussieren wird. Innenpolitische Themen könnten in den Vordergrund rücken. Das ist immer bei ihm natürlich verbunden mit großen Versprechungen über Steuersenkungen, Geschenke etc. Das befeuert aber tendenziell den Aktienmarkt nochmal. Hinzu kommt, Zinssenkungen bei der amerikanischen Zentralbank sind tendenziell auch gut für Risikomärkte. Und dann besteht natürlich die große Chance, dass bei dem neuen Wachstumstreiber KI und AI, dass sich das auch bei der Produktivität in den klassischen Industrieunternehmen durchschlägt. Ja, dass man hier wirklich auch mal Erfolge sehen kann. Und der vierte und letzte Punkt, der wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn wir hier unseren Friedensmoment in Europa bekommen könnten, der uns dann auch nochmal beflügelt. Also als mein persönliches Fazit für das Jahr 2026, ich glaube, man kann hier Opportunitäten nutzen, wachsam sein, ist aber, glaube ich, angebracht, klug diversifizieren. Ich sag mal, spannende Themen gibt es immer, aber auch darauf achten, einen gewissen Teil in stabile Erträge zu erwirtschaften. Und da, denke ich mal, haben wir auch die eindeutigen Produkte, die das machen können.
Andreas, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und für die Einschätzung zu den Kapitalmärkten und zu den gemischten Konzepten. Sollten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiterhin aktuell informiert bleiben wollen, dann hören Sie doch auch in die weiteren Folgen unserer Reihe Start klar rein und abonnieren Sie unseren Podcast Mikro trifft Makro. Da spreche ich nämlich alle zwei Wochen mit dem Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater, über die Situation an den Märkten und vor allem auch die Zusammenhänge zwischen Zinsen, BIP und Börse. Und ich würde mich freuen, Sie da auch als unsere Zuhörerin oder unseren Zuhörer begrüßen zu dürfen. Wir machen für heute Feierabend. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald. Tschüss.
Dieser Podcast wurde zu Werbezwecken erstellt und enthält nicht alle für den Erwerb der etwaig hier dargestellten Finanzinstrumente relevanten Informationen. Insbesondere stellt er weder ein Angebot noch eine Anlageberatung seitens der DK Bank dar. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt, teilweise unter Verwendung von Daten aus Drittquellen. Etwaig enthaltene Meinungsaussagen geben die zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Einschätzungen der DK Bank wieder. Die DK Bank übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und haftet nicht für Schäden oder Aufwendungen, die aus einem Vertrauen hierauf resultieren. Etwaige in diesem Podcast erwähnte Finanzinstrumente können mit Risiken verbunden sein, die schwer abzuschätzen und in die Evaluation einer Anlageentscheidung einzubeziehen sind.